Hallo liebe Studieninteressierte, willkommen zu unserem Podcast Studienwahl 2020. Mein Name ist Friedrich Arndt von der Zentralen Studienberatung der Universität Freiburg. Ich führe in diesen Podcast-Folgen Gespräche mit spannenden Lehrenden aus ganz unterschiedlichen Fächern der Uni Freiburg. Herzlich willkommen zu dieser Folge des Podcasts Studienwahl 2020. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dominik Schrey. Er ist Postdoc am Lehrstuhl von Professor Evi Zimmerneck am Institut für Medien- und Kulturwissenschaft und er ist derzeit Studienfachberater für Medien- und Kulturwissenschaft. Er hat selbst Germanistik studiert ursprünglich und seine Arbeitsschwerpunkte umfassen unter anderem Nostalgie, Medienarchäologie und Sound Studies. Als Einblick in seine Arbeit, vielleicht seine Doktorarbeit von 2016, trägt den Titel Analoge Nostalgie in der digitalen Medienkultur. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wir haben ja dieses Jahr ein sehr ungewöhnliches Studienjahr. Viele Veranstaltungen finden online statt. Die verschiedenen Lehrenden mussten sich auf diese Situation auch ganz neu einstellen. Für die Schülerinnen und Schüler dieses Jahr sieht es ja ganz ähnlich aus. Abiturprüfungen wurden weiter nach hinten verschoben. Erstmal als ganz persönliche Frage vorab, wie erleben Sie diese Krise so in Ihrer Arbeit im Moment? Wie ist das mit Kollegen? Wie ist das vielleicht auch im Kontakt mit Studierenden? Was sind da bisher Ihre Erfahrungen?
Ja, das ist tatsächlich eine ziemliche Ausnahmesituation. Also das ganze Semester funktioniert ganz anders, als ich das gewöhnt bin, so von der Lehre, aber auch vom Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, der eben auch größtenteils online stattfindet. Ich bin einerseits sehr positiv überrascht darüber, wie gut das funktioniert, Lehre online zu machen. Aber natürlich fehlt doch auch sehr, dass der persönliche direkte Austausch mit Studierenden, aber eben auch mit den Kolleginnen und Kollegen. Also das Institut für Medienkulturwissenschaft ist auch eben größtenteils nicht zugänglich gewesen jetzt für uns. Das heißt, also auch wir haben unsere Besprechungen vor allem online gemacht, dann über Videokonferenzsoftware.
Und wie klappt das so? Beziehungsweise eine Frage, die ich den meisten Gesprächspartnern in dieser Reihe auch stelle, ist, sehen Sie daran auch was Positives? Also wir reden als erstes immer gerne über das, wie es irgendwie anders ist oder auch Einschränkungen unterworfen ist. Aber was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, wenn ja, ist eigentlich auch eine gute Erfahrung?
Also einiges tatsächlich. Ich meine, also ich finde zum Beispiel für Besprechungen, das geht häufig schneller und direkter sozusagen, wenn man das per Videokonferenz macht, jetzt so für meinen eigenen Arbeitsalltag. In der Lehre habe ich jetzt den Eindruck, also zumindest bisher sind die Studierenden sehr, sehr motiviert und sehr bereit, auch da irgendwie Experimente mitzumachen. Das ist ja für uns alle auch eine Situation, wo wir irgendwie experimentieren mussten oder irgendwie uns auf eine neue Situation einlassen mussten. Und dabei haben wir alle auch, umdenken müssen, wie wir unsere Seminare didaktisch gestalten. Und ich glaube, da sind auch einige ganz, ganz interessante Impulse bei rumgekommen, die man vielleicht auch nehmen kann, auch für die Lehre dann nach Corona.
Ist so ein Institut für Medienkulturwissenschaft, spricht jetzt so ein Klischee an, vielleicht besser auf so eine Krise vorbereitet, wo dann viel digital laufen muss als andere Bereiche der Uni?
Ja, das glaube ich tatsächlich schon. Also ich meine, wir stellen uns ohnehin natürlich beruflich zentral die Frage, was für einen Unterschied es macht, wenn man bestimmte Inhalte von einem Medium in ein anderes übersetzt oder wie das Medium sozusagen auf den Kanal zurückwirkt, die Art und Weise, wie man kommuniziert, eben auch zu einem gewissen Grad bestimmt, was kommuniziert werden kann und so weiter. Insofern ist es was wir selber als Experiment live auch erleben gerade, also dass wir unsere Fragestellungen sozusagen auch direkt auf unsere eigene Lehre beziehen können. Und es gibt natürlich, denke ich, schon insgesamt eine relativ hohe Affinität auch zu Medientechnik, die vielleicht jetzt auch nicht überall selbstverständlich ist. Also insofern denke ich, waren wir da ganz gut vorbereitet.
Glauben Sie, dass von dieser Erfahrung Folgen bleiben werden in den Studiengängen?
Also das ist immer schwierig abzusehen. Ich denke mal, also ich kann nur für mich persönlich sagen, dass ich denke, dass manche Dinge, die ich jetzt ausprobiert habe in der Lehre, dass ich die vielleicht beibehalten möchte. Also nicht so sehr das Seminar online zu machen, sondern das online zu begleiten sozusagen, was man dann eben sonst in Präsenz machen würde. Also zum Beispiel in Foren online über die Lernportale der Universität Diskussionen ausführlicher zu moderieren und auch damit schon gewisse Diskussionen vorwegzunehmen, die sonst erst im Seminar stattgefunden haben und vielleicht dann aus Zeitgründen nicht in der Tiefe geführt werden konnten. Und jetzt merke ich, vieles kann man vorab schon online diskutieren und dann im Seminar, im eigentlichen Seminar, auf diese Diskussion schon zurückgreifen und man kommt tatsächlich auf die Weise auch weiter oder vielleicht tiefer rein. So. Das würde ich tatsächlich überlegen, auch beizubehalten.
Ja. Um mal auf die inhaltliche Ebene, also nicht die Studienorganisation, die Studienform zu sprechen zu kommen. Im Moment, wenn man sich so die Medienlandschaft in den letzten Monaten anguckt, hat man den Eindruck, dass auf einmal die Stunde von einigen Wissenschaften geschlagen hat. Ne? Also natürlich die Virologie, die auf einmal, die Epidemiologie, die auf einmal in aller Munde ist. Aber auch durchaus, wie immer, Wirtschaftswissenschaftler, die sich Gedanken darüber machen und sich öffentlich äußern, welche Folgen die aktuelle Krise vielleicht haben wird. Geistes- und Kulturwissenschaften werden in der Öffentlichkeit oft nicht so stark wahrgenommen. Was würden Sie sagen, was wären so die interessanten Perspektiven auf die aktuelle Krise, die man aus einer medienwissenschaftlichen oder kulturwissenschaftlichen Perspektive vielleicht betrachten könnte oder auch tut?
Also ich glaube, es sind tatsächlich sehr, sehr viele Bereiche gerade, die diskutiert werden oder die jetzt ins Zentrum des Interesses gerückt sind, die uns ohnehin als Medienkulturwissenschaftlerinnen und Medienkulturwissenschaftler schon sehr, sehr lange beschäftigen. Also vielleicht um ein paar Sachen rauszugreifen, also Fragen der Medienkompetenz werden gerade sehr, sehr ausgiebig diskutiert vor dem Hintergrund der aktuellen Situation, im Zusammenhang zum Beispiel von verschwörungsideologischem Denken und so weiter. Also das sind Dinge, die jetzt genuin aus der Perspektive der kulturwissenschaftlichen Forschung stark beleuchtet worden sind und die man auch vielleicht aus einer wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive oder aus einer technischen Perspektive heraus auch nicht so richtig in den Griff bekommt. Also insofern denke ich, dass das etwas ist, was wir ganz zentral dazu beisteuern können auch. Eine andere Sache ist, dass gerade die medial vermittelte Kommunikation unglaublichen Schub erlebt, also durch zum Beispiel Videokonferenzsoftware und dass eben in solchen Umbruchssituationen immer auch sehr wichtig ist, dass das reflektiert wird, wie das abläuft und was da abläuft, wollen wir das in die Hand geben von Silicon Valley Firmen zum Beispiel oder und so weiter. Also solche Fragen, das sind genuin medienwissenschaftliche Fragen auch, wie weit Medientechnik helfen soll und kann, diese Krise zu bewältigen. Tracking-Apps und so weiter wurden zuletzt sehr, sehr stark diskutiert. Einmal in diesem Zusammenhang von Überwachungsängsten, die eben auch zum Kern natürlich kulturwissenschaftlicher Forschung gehören. Auf der anderen Seite dann aber eben, ja.
Auf der einen Seite beschäftigen sich Kulturwissenschaften ja viel mit Spezialthemen, mit Sonderthemen und es kann durchaus auch sinnvoll sein, so wissenschaftliche Spleens zu pflegen und so etwas. Und auf der anderen Seite habe ich Ihnen eben eine Frage gestellt nach dieser aktuellen Pandemie, also einer gesellschaftlichen Herausforderung, mit der jetzt im Grunde alle zu tun haben. Wie würden Sie sagen, ist dieses Verhältnis so zwischen den Blicken auf das Alltagsgeschehen, was alle gerade in der Medienwissenschaft ja auch erleben, und ja, dem eher vielleicht selbstbezogenen Diskussionen, die innerhalb einer Wissenschaft stattfinden?
Okay. Also ich glaube eine ganz wichtige Dimension ist eine historische Perspektive auch auf aktuelle Entwicklungen geben zu können. Und dafür muss man natürlich erstmal ein gewisses allgemeines Wissen auch haben, ein sehr grundsätzliches Wissen über Kulturgeschichte, Mediengeschichte vielleicht auch haben. Und das kann man dann wiederum für sehr konkrete Situationen nutzbar machen. Und ich glaube, dass das eben etwas ist, was wir auch im Studium vermitteln können tatsächlich. Also diese Fähigkeit, Dinge in andere Perspektiven zu rücken, als sie vielleicht in so einer Krisensituation akut erstmal erscheinen. Also eben historisch zu perspektivieren, auch vielleicht vor dem Hintergrund von Diskussionen, die auf den ersten Blick nicht unbedingt damit zu tun haben oder so. Also wenn man sich anschaut, also dass zum Beispiel neue Verwaltungs- oder auch Überwachungstechniken historisch immer wieder im Kontext von Epidemien eigentlich zum Beispiel eingeführt worden sind, dann kann man natürlich mit dieser historischen Perspektive die Dinge anders betrachten, als wenn man einfach nur den Blick auf die aktuelle Krise und wie man sie irgendwie in den Griff bekommt, haben kann. Und ich glaube, das sind wichtige Stimmen auch, die Kulturwissenschaften oder die Medienwissenschaften da liefern können, Dinge ein bisschen in einem größeren Kontext auch einzuordnen.
Haben Sie schon von Studierenden mitbekommen, wie deren Umgang im Moment mit der Situation ist und was sind da so die Rückmeldungen, die Sie bekommen haben?
Also sehr unterschiedlich tatsächlich. Also ich hab am Anfang des Semesters und jetzt irgendwie so nach quasi Halbzeit Fragerunden, also Diskussionsrunde mal im Seminar auch gehabt, tatsächlich wie sich die Situation darstellt und auch verändert hat für die Studierenden. Und da kommen sehr unterschiedliche Antworten. Also sehr viele sind eben bei ihren Eltern quasi mehr oder weniger gestrandet, wo sie eigentlich nicht sein wollten mehr. Andere sind im Wohnheim oder so. Und also am Anfang war das, glaube ich, also am Anfang des Semesters war das ein größeres Problem, so diese Frage, in welchen Räumen man sich tatsächlich aufhält. Das ist inzwischen ja nicht mehr so akut. Aber natürlich betrifft es die Studierenden ganz stark, insofern als ihre Nebenjobs zum Beispiel zum Teil davon betroffen sind, oder also in irgendeiner Form trifft das jeden und alle gehen auch anders damit um und es ist auch wichtig, das zu thematisieren, glaube ich, und da ein bisschen das auf dem Schirm zu haben. Also es gibt auch von unserer Fachschaft zum Beispiel schöne Initiativen, finde ich, die versuchen, diesen fehlenden Austausch in Präsenz bisschen aufzufangen mit gemeinschaftlich organisierten Abenden, wo man sich dann über Zoom, also über diese Videoplattform verabredet und ein bisschen auch ein Gruppengefühl auf die Weise erzeugt.
Verstehe, ja. Viele der Studierenden, die also in Medien- und Kulturwissenschaft in den Studiengängen sind, werden ja später in unterschiedlichen Berufen arbeiten. Natürlich, logischerweise interessieren sich viele auch für Medien. Könnte man sagen, dass es, Sie haben es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, dass es für so ein kulturwissenschaftliches Studium gibt, bestimmte Qualitäten gibt, die man A, fürs Studium mitbringen sollte und B, die man später wahrscheinlich mitnimmt, so in der beruflichen Welt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, eine wichtige Voraussetzung ist zunächst mal eine bestimmte, Fähigkeit, selbst zu denken oder kritisch zu denken, die jetzt, glaube ich, sehr verbreitet eigentlich ist und die man aber eben auch noch fördern kann. Und was ganz wichtig ist, also es ist natürlich schon ein geisteswissenschaftliches Studium im weitesten Sinn. Das heißt, man muss auch eine gewisse Bereitschaft mitbringen, Texte zu lesen. Also auch wenn Medien im Zentrum stehen und man sich auch mit Filmen oder Fernsehserien, Social Media oder sonst was beschäftigt, also Lesen gehört immer dazu und wahrscheinlich tendenziell auch mehr als in zum Beispiel naturwissenschaftlichen Studienfächern. Insofern gehört das auf jeden Fall dazu und ich glaube, eine Fähigkeit, die man dabei lernt oder die man in diesem Studium lernt, die jetzt unabhängig davon ist, was man nachher macht, ist, dass man sich sehr schnell auch in sehr unterschiedliche Kontexte einarbeiten kann und eine informierte, kritische Perspektive auf Gegenstände sich erarbeiten kann, mit dem man vielleicht vorher noch nicht so unmittelbar zu tun hatte. Dass man also Überblick sich verschaffen kann. Und das ist eine Qualität, die glaube ich, von zunehmender Wichtigkeit auch ist aktuell.
Das hat ja auch mit dem Thema Medienkompetenz zu tun, das Sie vorhin schon angesprochen haben. Genau. Also in der Lage zu sein, Hintergrundinformationen richtig einzuordnen. Haben Sie den Eindruck, dass die Medienlandschaft sich vielleicht schon in den letzten Jahren, aber besonders auch jetzt in dieser Zeit der Krise, in dieser Hinsicht verändert?
Also es scheint so zu sein, dass zumindest das immer stärker sichtbar wird, beziehungsweise ich glaube nicht, dass es an sich zunimmt, also verschwörungsideologisches Denken zum Beispiel, sondern dass es eben einfach zunehmend vernetzt auftritt und dass es Leuten zunehmend leicht fällt, ihre vielleicht kruden Ansichten auch miteinander auszutauschen und dadurch eine größere Präsenz eben auch in den Medien zu erzeugen und auch da breiter dann diskutiert zu werden, als das vielleicht eigentlich jetzt so von der Anzahl von Leuten, die tatsächlich sowas glauben, angemessen wäre. Aber es ist auf jeden Fall präsenter. Das lässt sich, glaube ich, nicht abstreiten. Und insofern ist es auch sicherlich wichtiger, als es vielleicht früher ohnehin schon war, solche grundsätzlichen Fragen der Medienkompetenz ja auf dem Schirm zu haben. Unabhängig jetzt allerdings wahrscheinlich auch vom Studienfach. Also das ist, glaube ich, eine Kompetenz, die wir insgesamt einfach den Studierenden vermitteln sollten.
Also so kritisch mit Informationen umgehen zu können und diese hinterfragen zu können.
Ja, auf jeden Fall.
Wobei, ich finde das immer so lustig, wenn man sagt, kritisch Informationen zu hinterfragen, klingt man ja heutzutage immer gleich selbst schon wie ein Verschwörungstheoretiker. Das hat eine gewisse Ironie, dass das so ist.
Ja, es geht so. Also ich meine, letzten Endes, also die Verschwörungstheoretikerinnen und Verschwörungstheoretiker behaupten das ja gerne, dass das letzten Endes genau das ist, was, also wovon wir reden, ja, also von kritisch Dinge hinterfragen und so weiter. Aber es gehört ja mehr dazu, als etwas einfach nur zu hinterfragen. Also es geht ja auch darum, Informationen einordnen zu können und vielleicht auch in der Lage zu sein, Quellenkritik in einem gewissen Maß zu betreiben und eben zu sehen, dass das, was irgendein Fernsehkoch auf YouTube erzählt, möglicherweise nicht unbedingt die beste Quelle ist, um ganz, ganz grundlegende gesellschaftliche Fragen zu adressieren, im Gegensatz zu vielleicht Leuten, die da eine durchaus informiertere Meinung haben könnten.
Ja, genau, das ist ja auch das, was derzeit beschrieben wird, ne, als auch Vertrauensverlust in etablierte Medien und gleichzeitig dadurch, dass Prominenz so wichtig geworden ist, ist da dann so eine Alternative entstanden, die diese schwierigen Folgen haben kann, die Sie jetzt gerade angesprochen haben. Ne?
Ja. Genau.
Wie war das denn eigentlich damals bei Ihnen? Sie haben ja selbst ursprünglich im Hauptfach Germanistik studiert. Wie sind Sie denn eigentlich dazu gekommen? Welche Motive, Beweggründe hatten Sie damals?
Okay, das ist eigentlich ganz komisch. Also es gab damals ein Nebenfach, Multimedia hieß das, was man damals neue Medien und Multimedia und so weiter genannt hat, als das noch das große Thema war. Und ich hab eigentlich vor allem für dieses Nebenfach entschieden und es gab eben das nicht in Kombination mit Medienwissenschaft damals. Insofern bin ich ursprünglich quasi so ein bisschen da reingestolpert und dann aber im Laufe des Studiums immer stärker habe ich immer stärker gemerkt, dass die Fragen, die mich eigentlich interessieren, jetzt nicht so klassisch germanistische oder literaturwissenschaftliche Fragen sind, sondern eigentlich eher sich aus meinem Nebenfach ergeben, aber weniger praktischer Natur sind als tatsächlich theoretischer. So ist dann so eine Bewegung immer stärker zunächst in die Filmwissenschaft und dann schließlich in die Medienwissenschaft rein stattgefunden.
Und dieses erste Interesse an Medien als Studienfach, wie ist es dazu gekommen bei Ihnen?
Ich habe damals sehr viel Musik gemacht am Computer und wollte gerne mich irgendwie, ja, so dieser Klassiker, irgendwas mit Medien, vielleicht auch gar nicht so ganz furchtbar reflektiert damals. Das kam dann eigentlich erst so im Lauf des Studiums. Das war auf jeden Fall, also ich wusste auf jeden Fall, dass ich was studieren möchte, auch geisteswissenschaftlich was studieren möchte, und das kombinieren mit dem, was damals eben gerade aktuell passiert ist in der Medienlandschaft und das was unter diesem Namen Multimedia, der heute schon furchtbar anachronistisch klingt. Genau, so bin ich da irgendwie so ein bisschen reingestolpert.
Glauben Sie, Sie würden es heute genauso wieder machen?
Nein, ich glaube, heute würde ich tatsächlich direkt Medienwissenschaft studieren. Also sage ich jetzt nicht, um Werbung zu machen, sondern weil das tatsächlich genau das ist, was mich eigentlich damals auch schon interessiert hat, nur dass ich es da noch nicht so als Fach auf dem Schirm hatte.
Gäbe es andere Alternativen, über die Sie schon mal nachgedacht haben, wo Sie drüber nachgedacht haben, das wären auch noch Studiengänge gewesen, die ich richtig spannend gefunden hätte, die jetzt nicht im medienwissenschaftlichen Bereich liegen?
Also was mich immer auch sehr interessiert hat, ist Geschichte im weitesten Sinne. Speziell auch natürlich jetzt wieder Mediengeschichte, die aber eben natürlich auch als Teil zum Beispiel der Technikgeschichte betrachtet werden kann oder so. Also ich finde, eine historische Perspektive immer sehr erhellend. Insofern wäre das so der Bereich, in dem ich mich sonst, glaube ich, orientiert hätte.
Mhm. Man kennt es manchmal jetzt ein bisschen aus Artikeln, wo es darum geht, wenn heute auf soziale Medien beispielsweise sehr kritisch reagiert wird und damit der Untergang des Abendlandes herbeigeredet wird, dass darauf hingewiesen wird, dass bei der Erfindung des Radios ganz ähnlich argumentiert worden sei. Meinen Sie auch solche Parallelen mit der Faszination von Mediengeschichte?
Ja, also ich hab mich mit analoger Nostalgie, habe ich das genannt, beschäftigt in meiner Dissertation. Da kam ich auf ganz viele solche Parallelen. Also dass immer wieder neue Medien eigentlich mit genau denselben Ängsten erstmal konfrontiert worden sind. Oder also dass immer wieder dieselben Ideen auch aufkamen. Also dass man schon über das Buch, ja, also das Taschenbuch sozusagen, den Roman, der ja auch mal ein neues Medium eigentlich war, auch schon irgendwie gesagt hat, naja, die Leute lesen nun auch und sind da in Parallelwelten und verlieren den Wirklichkeitsbezug und so. Also dass sich diese Argumente tatsächlich historisch eigentlich immer wieder wiederholen. Also was wir jetzt heute über das Smartphone sagen die Zeit, die eben Jugendliche speziell damit verbringen, sich mit diesem Gerät zu beschäftigen, das finden wir immer wieder, das finden wir beim Walkman, das finden wir vorher schon beim Roman zum Beispiel, beim Kaleidoskop, was einem aus heutiger Perspektive ziemlich absurd erscheint, also diese optischen Spielzeuge, durch die man schaut und sozusagen so ein psychedelischen Effekt erzielt, dass die Wirklichkeit so runter erscheint und so. Das war eben auch mal etwas, was ein Riesenhype war, wo Leute durch die Gegend gelaufen sind und nicht mehr auf die Straße geschaut haben und so weiter. Also solche Topoi, Allgemeinplätze sozusagen, das finde ich immer enorm spannend zu sehen, dass sich ja zu einem gewissen Grad solche Erfahrungen wiederholen, wie man mit Neuheit umgeht oder mit Dingen, die eben nicht unmittelbar in unsere bekannten Muster einpassen, sich lassen.
Also ist es sozusagen etwas überspitzt gefragt vielleicht notwendig, dass man 25 Jahre später immer darüber lachen muss, wie man in der Frühphase mit Medien umgegangen ist?
Ja, also ich möchte jetzt nicht so verallgemeinern, das ist sonst so ein Fortschrittsnarrativ sozusagen, dass ich jetzt auch nicht unkritisch irgendwie so stehen lassen möchte. Aber zumindest ist es wichtig, das auf dem Schirm zu haben und das ein bisschen zu perspektivieren und auch vielleicht zu sehen, dass man, wenn was gerade ganz akut ist, ganz akut neu vor allem ist, dass bestimmte Perspektiven noch vielleicht auch gar nicht möglich sind. Also man greift eben erstmal auf bekannte Erfahrungsschablonen sozusagen zurück, um Dinge einzuordnen. Und mit ein bisschen Abstand verändert sich dann die Perspektive wieder. Also wenn wir auf die Digitalisierung schauen, wie über die Digitalisierung in den 90er Jahren gesprochen worden ist oder so, da haben wir solche Ängste vor dem Wirklichkeitsverlust und so, die uns heute wieder begegnen, aber in einer ganz anderen Form. Also nicht mehr so auf das Grundsätzliche bezogen, dass jetzt Dinge im Computer stattfinden und nicht mehr irgendwie auf Papier oder so.
Ja, ich höre da so ein bisschen ein Appell zur Gelassenheit auch heraus. Und das ist ja vielleicht auch für das Thema Studienwahl in diesem Jahr eine ganz gute Perspektive. Also in einem Jahr, wo unheimlich viel Alarm und Gefahr Thema ist, die andere Seite eben auch zu sehen und darauf hinzuweisen, dass in einer weiteren Perspektive viele Dinge sich dann nochmal in einem anderen Licht darstellen. Was würden Sie denn Studieninteressierten, falls überhaupt, an Ratschlägen dieses Jahr mitgeben, wenn Sie sich, oder vielleicht persönlicher gefragt, wenn Sie sich vorstellen müssten, Sie müssten sich jetzt speziell in diesem Jahr für ein Studium entscheiden, was wäre da für Sie wichtig? Welche Kriterien würden da für Sie eine Rolle spielen? Worauf würden Sie jetzt gerade achten?
Also ich würde jetzt, glaube ich, dazu raten, nicht die Entscheidung für ein Studienfach von der aktuellen Situation abhängig zu machen. Die aktuelle Situation ist irgendwann vorbei und mit dem Studium beschäftigt man sich im Idealfall länger. Und insofern würde ich raten, sich für das zu entscheiden, wofür man sich interessiert und was man sich vorstellen kann zu machen. Also weil ich meine, so ein Studium ist was Zeitintensives. Und ich finde, insofern ist es wichtig, sich für ein Fach zu entscheiden, mit dem man sich vorstellen kann, diese Zeit zu verbringen. Und dieses Commitment eben auch zu machen dann. Und das würde ich zunächst mal unabhängig von Corona und so weiter betrachten. Verschiedene Fächer haben unterschiedliche Dinge beizutragen, um diese Situation jetzt hier zu meistern. Aber ich glaube, das ist nicht ein Grund zu sagen, also deswegen muss ich jetzt Epidemiologe werden oder so.
Ja, der Neugier folgen ist in jedem Fall ein sehr guter Ratschlag. Und ich möchte Ihnen mit Blick auf die Uhr ganz, ganz herzlich danken für Ihre Zeit und die Einblicke. Und ich wünsche unserem Gespräch viele interessierte Hörerinnen und Hörer.
Ja, ganz herzlichen Dank für das Interview und alle Studieninteressierte. Alles Gute für die Studienwahl und hoffentlich hat sich die Situation bis zum Herbst auch wieder ein Stück weiter noch normalisiert.
Dankeschön.